Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Von einem Dorf in Südtirol und seiner Geschichte erzählt der Schriftsteller Josef Oberhollenzer. In nur 5 Jahren hat er 3 Romane veröffentlicht, die in Eibeln spielen, einem erfundenen, aber trotzdem wahren Dorfkosmos. Brandner oder die Erfindung der Vergangenheit heißt Teil 3 dieser Trilogie und gleich ist Josef Oberhollenzer damit bei uns zu Gast. 3 Romane in 5 Jahren hat Josef Oberhollenzer veröffentlicht. Sie heißen Zuber und der davor erschienene Sülzrader, ein Roman, der im Übrigen auch für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Jetzt also Teil 3, Brandner oder die Erfindung der Vergangenheit. Wieder ein Roman über das fiktive Dorf Eibeln in den Bergen und Tälern Südtirols. Und dort bin ich jetzt auch mit Josef Oberhollenzer in Bozen verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Herr Oberhollenzer.
Guten Morgen nach Berlin.
Wenn man Ihr Buch aufschlägt, muss man gleich mal sagen, das ist ja kein normaler Roman. Das merkt man schon, wenn man das 4-seitige Namensverzeichnis anschaut. Da ist der Vitus Sülzrader mit der ganzen Verwandtschaft, das sind 7 Angehörige, dann die ganzen Hunde und der Brandner Kaspar, der jetzt eben die Hauptfigur Ihres neuen Romans ist. Also ein enormer Kosmos an Namen in dieser ganzen Trilogie. Wie soll man da als Leser einsteigen und den Überblick behalten?
Ich denke, man sollte einfach beginnen zu lesen und sich so sondern weiterlesen. Und irgendwann ist man selber in dem Dorf drinnen. Und das Personenverzeichnis vorne dient dazu, eventuell nachzuschauen, wer jetzt ist. Manche kommen öfter vor, manche kommen nur ganz kurz vor. Aber da ist halt das Dorf aufgelistet, die Personen, die Menschen, die dort eine Rolle, eine kleinere, eine größere Rolle spielen.
Haben Sie denn für diesen Dorfkosmos da ein reales Dorf, also etwas aus Ihrer eigenen Realität vor Augen oder ist das eine reine Erfindung?
Eibeln ist eine Erfindung und gleichzeitig Wirklichkeit. Es ist ein Dorf, wie es viele Dörfer in Südtirol gibt. Das heißt nichts Besonderes, sondern ein ganz normales Südtirol-Dorf. Ich wollte nur nicht einen ganz bestimmten Ortsnamen verwenden, um das nicht zu sehr anzusiedeln. Obwohl die Dörfer rundum, man weiß, wo das Dorf liegt. Und so wie die Figuren erfunden sind, ist eben auch das Dorf erfunden. Aber alles andere ist eigentlich wenig erfunden oder der Wirklichkeit nacherfunden, sagen wir mal so.
Aber es geht ja schon ums Erfinden, ums Fiktionalisieren in diesem Buch. Auch der Brandner selbst, der ist ja auch ein Erfinder, der denkt sich ganz skurrile Sachen aus, wie die Brandnersche Pickelhaube, eine Selbstmehlmaschine oder einen Regenfallschirm und so weiter. Wie sind Sie auf diese Figur des Kaspar Brandner gekommen?
Der Kaspar Brandner ist eine der wichtigsten Figuren. Das heißt, im zweiten Teil, im Zuber, der Zuber ist der totgeborene, im Stall totgeborene Bruder des Dichters Vitus Sülzrater. Und dieser Brandner, der Knecht, war da dabei und hat den Zuber dann nicht entsorgt, sondern an der Kirchenmauer, wo das Wasser von der Traufe herabrinnt, begraben. Das heißt, er ist einer der wichtigsten Menschen auch im Leben des Vitus Sülzrater. Er ist viel älter, er ist 1890 geboren, wie der Sülzrater ist 1931 geboren. Er war wie sein, unter Anführungszeichen, besserer Vater, als es sein Vater gewesen ist. Beides Krüppel, Sülzrater vom Baugerüst gestürzt und querschnittgelähmt und der Brandner einer, der sich den Knöchel zerschlagen hat, um nicht in den Ersten Weltkrieg zu müssen und niemand töten zu müssen.
Aber es geht ja eben in vielerlei Hinsicht ums Erfinden. Der Roman heißt ja auch im Untertitel oder die Erfindung der Vergangenheit. Einmal heißt es auch im Text wirkliche Menschen oder Erschriebene. Da gibt es in der Erinnerung keinen Unterschied. Sind alle gleich wirklich, gleich erfunden. Ist denn für Sie Erinnern und Erfinden eins?
Wenn wir uns erinnern, dann haben wir nicht etwas, haben wir zwar eine ganz bestimmte Erinnerung, aber diese Erinnerung verändert sich auch mit der Zeit. Und wenn sich jetzt meine Lebenspartnerin an etwas erinnert, woran ich mich erinnere, dann ist das etwas anderes. Sie erinnert sich anders. Das heißt, immer nur Annäherungen an die stattgefundene Wirklichkeit. Das heißt, wir können sogar die Historiker erfinden im Prinzip die Vergangenheit immer wieder. Wenn wir jetzt den Krieg in der Ukraine anschauen und was die Russen über den Zustand sagen und wir über den Zustand sagen, sind das zwei vollkommen verschiedene Wirklichkeiten.
Das heißt, es geht auch um diesen Blick, der von außen auf etwas kommt und der Blick von innen, also der eigene Blick und der Blick der anderen.
Ja, und der versucht, dem Erinnern gerecht zu werden. Das heißt, ich schreibe ja das meiste im Konjunktiv, jemand erzählt, was ihm erzählt worden ist, und das sind immer nur Annäherungen. Das heißt, wenn ich jetzt das als direkte Rede schreiben würde im Indikativ, dann wäre es etwas Behauptetes, und ich möchte nicht diesen Menschen, die da gelebt haben oder die ich erfinde, etwas aufoktroyieren, sondern ich lasse ihnen durch die Möglichkeitsform die Möglichkeit, offener zu sein, frei zu sein, mehrere Möglichkeiten des Lebens zu haben.
Wenn man sich Ihr Buch anschaut, dann habe ich mich sofort gefragt, wie Sie zu dieser Form kommen. Denn das ist zwar schon so ein durchgehender Text, aber eben fast ohne Absätze. Es gibt ganz viele Fußnoten und Anmerkungen. Also das ist so ein fast wucherndes Gebilde, dieser Text, mit ganz vielen Verästelungen. Wie arbeiten Sie denn daran? Wie montieren Sie das dann zu einem fertigen Text zusammen?
Das heißt, zuerst ist einmal das Schreiben oberm Strich, und während des Schreibens oberm Strich mengen sich immer wieder andere Figuren und andere Erinnerungen oder anderes mengt sich ein, was dann unterm Strich Platz hat, was kommentiert oder was eine Gegengeschichte bringt. Oder das heißt, das unterm Strich reagiert auf das, was oberm Strich steht. Und es ist so ein Erzählen, wie es bei uns, wo ich aufgewachsen bin, man erzählt hat, und der andere mengt sich ein und dann wird irgendwo anders weitererzählt. Es ist wie so ein meandernder Fluss.
Also hat auch was aus dem Mündlichen, wenn Sie sagen, das hat auch, kommt ja auch im Text vor, das Geschichten erzählen. Das ist also auch was aus der mündlichen Tradition kommt?
Ja, hundertprozentig. Und das heißt, wie ich erzähle, ist auch, ich lasse die Menschen erzählen, was ihnen erzählt worden ist, und sie erzählen dann weiter, und irgendjemand erzählt dann dieser Figur F, die also am wenigsten Leben hat, der bringt das dann zu uns oder zum Leser, was ihm von jemandem erzählt worden ist. Und es ist wie ein mündliches Erzählen, wie das Erzählen. Jetzt, und das gleichzeitige Schauen irgendwohin.
Jetzt ist ja dieses Buch nicht nur die Geschichte eines Dorfs und seiner Figuren, sondern auch eigentlich so ein Panorama der Geschichte Südtirols. Und Sie waren ja im Broterwerb Lehrer für Deutsch, Erdkunde und Geschichte. Ist das da quasi zwangsläufig, dass man sich auseinandersetzt mit der Geschichte der Heimat, oder muss man das als denkender Südtiroler ohnehin zwangsläufig?
Das sollte man. Das heißt, es ist nicht so, dass ein Deutschlehrer oder ein Geschichtelehrer sich unbedingt, habe ich die Erfahrung gemacht, sich unbedingt mit der Geschichte Südtirols oder der Welt auseinandersetzt. Es gibt genug Geschichtelehrer, die sich kaum auseinandersetzen mit der Welt. Das heißt, ich habe von Kindheit an mich interessiert für das, was in meiner Umgebung und dann in meiner größeren Umgebung und so weiter passiert. Das heißt, Südtirol ist dann ein kleiner Kosmos, in dem, wo aber die Geschichte der Welt eingedrungen ist durch Faschismus, durch Nazismus, durch die Geschichte, die auch ins Dorf Eibeln, also das Dorf Eibeln hat bis zum Faschismus dahin gelebt, und dann irgendwann beim Faschismus plötzlich sind sie draufgekommen, dass ihnen Geschichte aufgedrängt wird, die sie nie erwartet hätten.
Wie ist die Situation jetzt in Südtirol? Sie haben ja mal in einem Interview gesagt, man lebt nebeneinander her, also die deutschsprachigen und die italienischsprachigen Südtiroler. Stimmt das immer noch oder immer mehr?
Es ist absolut friedlich, ein wunderbares, friedliches nebeneinander, ein Miteinander eher weniger.
Jetzt haben Sie den Brandner geschrieben, den dritten Teil dieser Trilogie. Sind Sie jetzt fertig quasi mit der Geschichte Ihrer Heimatregion oder haben Sie direkt was Neues angefangen, Herr Oberhollenzer?
Ich bin jetzt am Schreiben. Also eine Figur, die da auch vorkommt, das heißt, wird das nicht mehr fortgeschrieben, aber eine Figur, die nur in einem Satz vorkommt, der Sohn einer der großen Erzählerinnen, spielt im nächsten Buch eine wesentliche Rolle, wo es dann nicht mehr um Eibeln geht, sondern wo es um Fremdenverkehr, um Tourismus und so weiter gehen wird.
Das heißt, es geht weiter mit dem literarischen Kosmos von Josef Oberhollenzer. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute, Herr Oberhollenzer.
Vielen Dank Ihnen, Frau Gerg.
Und der Roman Brandner oder die Erfindung der Vergangenheit ist beim Folio Verlag erschienen. 295 Seiten, kosten 22 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Paulina und ich wohne hier in Pfaffenhofen, weil meine Eltern hier eigentlich schon immer wohnen. Ich lese sehr, sehr gerne und im Moment habe ich ein neues Lieblingsbuch, das heißt Nur noch ein einziges Mal von Colleen Hoover. Es ist eine Art von Liebesroman, wo es darum geht, dass eine fast erwachsene Frau weg von zu Hause will, weil es ihr nicht dort gut ging. Ihr Vater ist gewalttätig und das Buch fängt an, als ihr Vater gestorben ist und sie nicht trauert. Ich würde das Buch eigentlich jedem empfehlen, egal ob man so mit ja, diesem Thema bekannt ist oder nicht. Also ich bin es nicht, zum Glück, aber es ist halt einfach nur sehr wahr. Ja, also es ist wahr, diese Gefühle in diesem Buch.
Paulina liest in Pfaffenhofen einen der Bestseller von Colleen Hoover, Nur noch ein einziges Mal. Erschienen ist das Buch bei DTV in der deutschen Übersetzung von Katharina Ganzland als Taschenbuch für 12,95 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Gerade waren wir in Südtirol und jetzt schauen wir noch ein bisschen nördlicher uns in der Region um, denn der Autor, um den es jetzt geht, ist Tiroler. 1961 ist Norbert Gstrein in Milz in der Nähe von Imst zur Welt gekommen und viele seiner Romane spielen auch in den Tiroler Alpen. Und es geht dann immer wieder auch darum, wie die Landschaft, die Geschichte, der Tourismus sich auswirken auf das, was wir Identität nennen. Jetzt ist ein neues Buch von Norbert Gstrein erschienen, Mehr als nur ein Fremder heißt es, und Dirk Furich hat es gelesen. Soweit ich gesehen habe, ist das diesmal kein Roman, aber auch kein Band mit Erzählungen oder Essays. Was ist das denn für ein Buch?
Ja, es ist etwas, was wir von Norbert Gstrein selten kennen. Es ist nämlich eher sind poetologische Überlegungen. Es ist eine Sammlung von Texten, Vorträgen, Reden, auch Zeitschriftenartikel, die er bei unterschiedlichen Gelegenheiten veröffentlicht hat. Also theoretische Texte. Und in denen beginnt er, wenn man einen Bogen schlägt, mit autobiografischen Notizen. Das ist auch etwas, was man von ihm eher selten bisher gehört und gelesen hat, weil er eher einer ist, der nicht so viel von sich und seinem Schreiben erzählt. Und es geht dann im zweiten Teil über in Reflexionen über eine aktuelle Diskussion, Rassismus, die Beschreibung von Hautfarben in der Literatur. Das spielt bei ihm auch in manchen Romanen eine Rolle, weil er auch sehr viel über die USA geschrieben hat. Also die Verbindung zwischen Tirol und den USA ist für ihn selber ein prägendes Moment in seinem Schreiben.
Aber ist das denn auch so eine Art autobiografischer Rückblick auf sein Leben oder wie kann man sich das vorstellen?
Es ist kein Rückblick auf sein Leben, aber es ist ein Rückblick auf bestimmte Elemente biografischer Art, die in seiner Literatur vorkommen. Unter anderem ist ein Jakob, der kommt immer wieder in verschiedenen Büchern von ihm vor. Und das ist sein Onkel gewesen oder ist sein Onkel in Tirol. Und er beschreibt relativ am Anfang in diesem Band eine Begegnung mit ihm, als er zurückkommt in sein Heimatdorf und diesen Onkel trifft. Und der ist etwas irritiert, weil er sich als Romanfigur wiedererkennt, aber sich eben überhaupt nicht als sich selbst wiedererkennt, sondern er ist ein anderer. Und Gstrein hat eben nur den Namen Jakob genommen, weil der für ihn offenbar so eine prägende Kraft hatte, auch mit biblischen Assoziationen, was dann immer wieder in der Literatur bei ihm gespiegelt wird. Und er versucht dann daran auch an diesem Namen, an der Begegnung mit der realen Person seines Onkels, klarzumachen, wie seine Literatur funktioniert. Und seine Literatur ist eben, und da kommen wir vielleicht auf das Gespräch vom Anfang eben ein bisschen zurück mit Herrn Oberhollenzer, ist eben nicht nur die Erinnerung, sondern es ist auch eine Erfindung. Also es sind beide Elemente da. Es ist die Realität da, die Vergangenheit, die eigene Biografie oder die der Familie und aber auch die Möglichkeit, dass es ganz anders hätte sein können. Und über solche Dinge reflektiert Norbert Gstrein in diesem Textband.
Das ist ja ein großes Thema in den letzten Jahren gewesen, Stichwort der autofiktionale Literatur. Wie steht er denn da dazu? Wie sieht er so dieses Verhältnis von Leben und Werk?
Ja, das ist sehr interessant, denn für ihn, er geht auch direkt ein auf Annie Ernaux zum Beispiel und sagt, das ist nicht das, was er meint, weil das ist zu sehr an der Realität entlang geschrieben, also die Realität praktisch abgebildet, genau geschaut und das dann versucht in Worte zu fassen, in diesen eisigen Stil der Annie Ernaux. Er sagt, nein, er macht das ganz anders, weil er hat eben diese Möglichkeiten, er hat diese Versuchsanordnung, er greift in die Vergangenheit zurück, greift die Dinge auf und spinnt aber andere Variationen derselben Geschichte durch, um eben zu einer Art von Wahrheit und Wirklichkeit zu kommen, die aber nie eindeutig bestimmbar ist, wie es zum Beispiel bei dem autofiktionalen Erzählen. Ja, zumindest, es wird ja so getan, als wäre das die Realität, die dann in der Literatur abgebildet wird. Und diese Voraussetzung oder diese Idee weist er zurück und darauf geht er auch ziemlich direkt ein in diesen Texten hier.
Also ist das schon erhellend, wenn man die Romane von Norbert Gstrein gern mag, dann liest man sie nochmal anders jetzt nach diesem Buch?
Ja, würde ich schon sagen. Vor allem ist diese poetologische Selbstbefragung, wie ich es mal nennen würde, auch interessant, weil er auf Vorbilder eingeht, also auf Schriftsteller, die ihn beeindruckt haben oder die irgendwie eine Rolle für ihn spielen. Thomas Mann, Franz Kafka, da reflektiert er auch so das Verhältnis zwischen dem Leben und der Literatur. Also ist die Person, die da beschrieben wird, der Herr K. bei Kafka zum Beispiel, ist das tatsächlich der Franz Kafka oder wie weit steckt Kafka da drin? Dann kommt er aber vor allem, ich hatte es vorhin schon erwähnt, auf die nordamerikanische Literatur, William Faulkner. Der ist ja ein Heimatdichter in gewisser Weise auch wie Gstrein, ein Heimatdichter der amerikanischen Südstaaten. Und da spielt natürlich diese Frage Rassismus, rassistische Stereotypen eine sehr große Rolle. Gstrein sagt, Faulkner hat ihn extrem beeinflusst in der Art zu schreiben. Er hat aber dann ein ganz anderes Bild nochmal von dieser Art von Literatur bekommen durch die Lektüre von Toni Morrison, Colson Whitehead, James Baldwin. Also da hat er nochmal sehr viel stärker ein Bewusstsein dafür bekommen, wie man auch, ja, so Vorurteile, Stereotype in der Literatur beschreibt, wie die das auch prägen und wie man dem entgehen kann. Und das reflektiert er auch in Bezug auf seine eigenen Romane.
Also ein Buch, das zum Nachdenken anregt in einem weiten Sinn. Dirk Fuhrig war das über ein neues Buch von Norbert Gstrein. Mehr als nur ein Fremder ist der Titel und erschienen ist es im Münchner Hansa Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Am Mittwoch erscheint ein neuer Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre. Und so wie der im Vorfeld schon beworben worden ist, hätte dem Autor eigentlich gar nichts Besseres passieren können, als jetzt auch noch den Skandal um Bildchef Matthias Döpfner obendrauf gepackt zu kriegen. Das klingt wahrscheinlich ein bisschen wirr, was ich da erzähle, aber meine Kollegin Miriam C. aus der Lesart-Redaktion, die kann das besser erklären. Miriam, wie sieht's denn aus jetzt mit dem Rummel um Noch Wach?
Ja, also erstmal war ja im Vorfeld überhaupt nichts bekannt gewesen über diesen Roman, also kein Cover, kein Titel, kein Klappentext, wie das gewöhnlicherweise so mitgeliefert wird. Es gab nur diesen Erscheinungstermin 19.04. und so viel Geheimhaltung. Das war natürlich von Anfang an schon verdächtig, als wolle man bloß niemandem die Chance geben, gegen diesen Roman vorzugehen.
Das heißt, es wird so richtig aufgebaut und die Spannung erhöht. Aber jetzt weiß man ja schon eben immerhin mal den Titel und ein bisschen Klappentext hat man auch schon gesehen. Was verrät denn der?
Genau, so vor 2 Monaten kam also diese erste Enthüllung und man muss sagen, das ist eigentlich der Wissensstand bis jetzt. Also wir wissen, dieser Roman heißt Noch Wach. Er ist ein, wie es so heißt, Sittengemälde unserer Zeit und spielt eben vor dem Hintergrund des Weinstein-Skandals. Also der Erzähler dieses Romans, der lernt in Los Angeles unter anderem Rose McGowan kennen. Also diese Schauspielerin, die gibt es ja auch mit diesem Namen in unserer richtigen Welt. Das war eine der ersten Frauen, die eben die Vorwürfe gegen sexuelle Belästigung erhoben haben, gegen den Regisseur Harvey Weinstein. Und Rose McGowan, die gibt also diesem Erzähler von Stuckrad-Barre eine kryptische Nachricht, heißt es, vielleicht so eine Art Auftrag mit. Und in Berlin findet sich dieser Erzähler dann bald selbst, Zitat, in ein unübersichtliches Geschehen verwickelt. Es gibt nämlich noch eine zweite Handlungsebene in Berlin und da hat gerade eine junge Frau einen neuen, sehr aussichtsreichen Job angefangen bei einem großen Fernsehsender und da gibt es dann, so wird das eben angedeutet, auch einen MeToo-Fall, einen Machtmissbrauch und nach diesen Inhaltsinformationen, da sind jetzt natürlich die Erwartungen geschürt, dass noch wach ein Schlüsselroman wird über die deutsche Medienbranche, vor allem eben über den Axel Springer Konzern und ja mit seinem in Verruf geratenen Chef Matthias Döpfner und eben vor allem auch über dessen langjährigen Schützling, dem ja mittlerweile auch wegen Machtmissbrauch entlassenen Bildchef Julian Reichelt. Auf den wird nämlich auch angespielt im Titel dieses Romans Noch wach. Das ist ein Zitat aus einer nächtlichen Nachricht, die Julian Reichelt, also einer jungen Springer-Mitarbeiterin, ja, mit der er sie belästigt haben soll.
Aber haben Sie das jetzt schon quasi selbst gelesen? Also haben Sie das Buch schon in der Hand gehabt oder ist das so eine Art geheime Verschlusssache?
Nee, das muss man wirklich dazu sagen. Ich habe noch nichts gelesen aus diesem Buch. Also alles, was jetzt über diesen Ankündigungstext hinausgeht, das kann ich auch nur spekulieren, so wie übrigens alle MedienvertreterInnen gerade nur spekulieren können zu diesem Zeitpunkt. Der Verlag hat mir nämlich mitgeteilt, es gibt von Noch wach überhaupt keine Vorab-Exemplare für die Presse. Das ist ja eigentlich auch
ungewöhnlich,
üblich. Genau. Also ich bekomme den Roman wirklich auch erst am Mittwoch und zwar mit der Post ulkigerweise, also nicht, noch nicht vorher digital. Ich möchte aber nochmal betonen, dass auch das, was wir da Mittwoch in den Händen halten, es wird trotz allem ein Roman sein. Ja, es ist ja auch ein Roman angekündigt und jetzt werden da vielleicht die Erwartungen groß an einen sogenannten Schlüsselroman, also ein Roman, der es eben nahelegt, als wahre Geschichte auch gelesen zu werden, aber das Buch bleibt ein Roman, also ein fiktives Werk und inwiefern dann diese fiktive Geschichte sich überschneidet mit der Realität oder wo der Autor Benjamin von Stuckrad-Barre dann auch vielleicht ein Detail dazu erfunden hat, das wird am Ende nur der Autor selber entschlüsseln können und der lehnt übrigens gerade alle Interviewanfragen ab, heißt es vom Verlag.
Aber sonst spielt er ja ganz gut mit den Medien. Es gab schon eine sehr beachtete Instagram-Kampagne von Stuckrad-Barre, da haben viele Promis mitgemacht, wie kriegt er die denn alle ins Boot überhaupt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, das weiß ich auch nicht genau, wie er die alle da ins Boot kriegt. Es ist aber auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass der Autor so verschiedene, sehr verschiedene Prominente wie die Influencerin Caro Dauer, die Journalistin Linda Zerwag ist oder auch die Schauspielerin Katja Riemann, die lässt er alle so einzelne, also die Kapitelüberschriften aus seinem Roman, lässt er sie einsprechen in kurzen Videos und die Videos, die spielt er dann eben über seinen Instagram-Kanal aus. Das war tatsächlich auch schon bei Stuckrad-Barres letztem Roman, Alle sind so ernst geworden, den hatte er zusammen mit dem Autor Martin Suter geschrieben, da war das auch schon so eine Marketingkampagne gewesen. Ich muss sagen, das finde ich eigentlich gar nicht so interessant. Wir wissen jetzt zwar, das erste Kapitel heißt, dann müssen sich die Frauen auch nicht wundern oder das 17. Kapitel heißt Verdachtsberichterstattung, aber jetzt so richtig viel mehr als aus dem Klappentext kann ich da jetzt eigentlich auch nicht rauslesen. Also das würde ich sagen, ist eher so ein, das schürt eher den Medienrummel, weil da eben sehr prominente SprecherInnen auftreten in diesen Videos.
Aber jetzt waren ja auch Herr Döpfner und Herr Stuckrad-Barre mal richtig befreundet, soweit man weiß. Und ausgerechnet in der Woche vor dem Erscheinen dieses vermeintlichen Schlüsselromans ist ja ein Artikel über Döpfner in der Zeit erschienen mit privaten Nachrichten des Springer-Vorstandschefs. Das war auch wieder ein Riesenskandal. Ja. Könnte das alles denn auch nur ein Medien-Coup sein?
Ja, also die Spekulationen sind jetzt natürlich losgegangen, gerade nach diesem Zeitartikel letzte Woche. Ja, wer hat da diese vertraulichen Informationen, wer hat da diese Nachrichten von Döpfner herausgegeben, könnte Benjamin von Stuckrad-Barre was damit zu tun haben. Der hat tatsächlich lange Zeit für die Welt geschrieben, der stand auch in engerem Kontakt zu Döpfner, das weiß man. Zuletzt hatte zum Beispiel ein Artikel der New York Times im Oktober 2021, das war ein Artikel gewesen, der auch dazu beigetragen hatte, maßgeblich, dass eben Julian Reichelt entlassen wurde als Bildchef. Da war eben in dieser Berichterstattung eine private Nachricht von Döpfner an Stuckrad-Barre auch veröffentlicht worden. Aber wie gesagt, ob jetzt Stuckrad-Barre was auch mit dieser Veröffentlichung zu tun hat, das weiß man nicht. Alles Spekulation. Sicher ist eben nur diese ganzen Spekulationen, die sind natürlich die beste Werbung für diesen Roman, die man sich hätte denken können.
Miriam C., vielen Dank schon mal für diesen Vorausblick auf dieses Buch, das am Mittwoch erscheint, Noch wach von Benjamin von Stuckrad-Barre im Verlag Kiepenheuer und Witsch. 384 Seiten soll der Roman haben und eine erste Rezension zum Buch, die gibt es am Donnerstag bei uns um 8:50 Uhr im Studio 9. Frankie ist 14, er kocht gern und lebt allein mit seiner Mutter in Wien, bis die beiden den Großvater vor dem Gefängnis abholen, in dem der 18 Jahre lang gesessen hat und sich alles nicht unbedingt zum Guten verändert. Der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier hat Frankies Geschichte erzählt und er war mit diesem tollen Roman auch bei uns in der Lesart zu Gast. Meistens liest Köhlmeier seine Bücher für die Hörbuchfassungen selbst ein und wie er das diesmal gemacht hat, Tobias Wenzel stellt das Hörbuch Frankie vor.
Ich weiß nicht, was er getan hat,
sagt Frank über seinen Großvater Ferdinand, als der nach 18 Jahren Gefängnishaft eine Wohnung in Wien bezieht. Er hat wohl gemordet, vermutet der 14-jährige Ich-Erzähler in Michael Köhlmeiers Roman Frankie. Franks Vater hat sich schon vor Jahren aus dem Staub gemacht. Und so lebt der Sohn allein mit seiner Mutter in Wien. Die beiden verstehen sich gut. Aber mit der Harmonie ist es nun vorbei. Ferdinand schlägt Frank nieder, obwohl der ihm nur helfen wollte. Franks Mutter traut ihrem Vater alles zu.
Sie holt ein kleines, tiefgefrorenes Paket Cremespinat aus dem Eisfach, wickelt es in ein Küchentuch und sagt, ich soll es mir an die Seite halten. Mama, sage ich. Was können wir tun? Er ist ein Tier, sagt sie.
Oft bedauert man bei Hörbüchern, dass sie von den Autoren eingelesen wurden und nicht von Schauspielern. Michael Köhlmeier ist da eine schöne Ausnahme. Er interpretiert seinen Text souverän und einfühlsam, findet immer den richtigen Ton. Man vergisst, dass da einer liest. So gebannt lauscht man. Etwa als Ferdinand plötzlich vor Franks Wohnung steht. Aus Angst macht Frank nicht auf, während sein Großvater durch die geschlossene Tür auf ihn einredet.
Ich sag nichts mehr und warte, aber ich warte nicht lange. Wie lange ich warte, das wirst du dann schon merken. Woran, Frank, wirst du das merken? Was denkst du, Frank? Willst du das wissen, Frank? Soll ich es dir sagen, Frankie? Du merkst es daran, dass ich die Tür einschlage. Ich kann das. Also mache ich auf.
Frankie ist ein herausragend gut geschriebener Coming-of-Age-Roman, der sich streckenweise als Thriller und Road-Novel entpuppt. Dass das Buch so sprachlich souverän, so psychologisch fein ausgearbeitet ist, ist allerdings problematisch. Denn es ist nicht glaubhaft, dass sich ein Kind als Ich-Erzähler derart elaboriert ausdrückt. Abgesehen davon ist dieser Roman aber ein hochspannender Hörgenuss. Denn Frank fühlt sich aus Langeweile und Neugier schon bald von seinem Großvater angezogen und wird so zum Lehrling eines Mannes, der das grundlos Böse verkörpert.
Eine wirklich gescheite Justiz würde sagen, er hat es getan. Fertig, ab ins Loch mit ihm. Kein Warum, kein Weil. Er hat es getan, fertig, aus. Ich habe mit vielen im Gefängnis gesprochen. Ich habe Forschung betrieben, wenn du es so nennen willst. Der Dieb hat gestohlen, weil er gestohlen hat. Der Betrüger hat betrogen, weil er betrogen hat. Der Mörder hat gemordet, weil er gemordet hat. Es hat nicht einer seine Frau umgebracht, weil sie ihn sein ganzes Leben schikaniert hat. Er hat sie umgebracht, weil er umbringen wollte. Er hat keinen Grund dafür gebraucht.
Ferdinand schenkt seinem Enkel eine geladene Pistole und fährt mit ihm in einem gestohlenen Wagen zu einer Autobahnraststätte, um dort zu frühstücken. Ohne etwas zu sagen, verschwindet der Großvater für einen halben Tag, um dann Frank wieder an der Raststätte abzuholen.
Arschloch! Schrie ich. Wie soll man zu einem Arschloch anders sagen als Arschloch? Da sprang er vor, packte mich an den Schultern und gab mir einen Stoß und ich krachte mit dem Rücken gegen das Auto und meinte, das Kreuz sei mir abgebrochen. Er drehte sich um und ging davon, so typisch. Warf die Arme in die Luft, ich zog die Pistole aus der Hosentasche, klappte den Hebel nach unten und schoss.
Aber, das soll hier verraten werden, so skrupellos wie sein Großvater ist Frank nicht. Und schon gar nicht grundlos böse.
Frankie von Michael Köhlmeier. Die ungekürzte Lesung mit dem Autor ist beim Hörverlag erschienen als MP3-CD für 24 Euro.